Easy Cheesy Digital. Digitale Snacks leicht verdaulich. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Easy Cheesy Digital Podcast. Ich freue mich sehr, heute Oliver Sohm vom NCI in Innsbruck bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Oliver, schön, dass
Servus,
du da bist.
Rudi. Grüß dich. Danke für die Einladung.
Wir haben uns für heute auf ein spannendes Thema geeinigt, KI im Innovationsmanagement. Oliver, das klingt sehr, sehr spannend. Trotzdem noch kurz die Bitte an dich, dass du dich noch kurz unseren Zuhörern vorstellst, wer du bist, was du machst. Anschließend gerne gleich auch in das Thema dann einsteigst.
Ja, vielen Dank, gerne. Oliver Sohm, mein Name, bin Professor für Innovations- und Technologiemanagement am Management Center Innsbruck, inzwischen schon seit 9 Jahren hier. In Tirol hat mich länger gehalten, als ich dachte, und wird mich auch noch länger halten. Davor war ich 11 Jahre bei Fraunhofer in Deutschland in der angewandten Innovationsforschung tätig. Und eben meine Arbeitsgebiete in der Forschung und in der Lehre insbesondere ist das Innovationsmanagement in KMU, also kleinen und mittleren Unternehmen, und insbesondere auch die Verbreitung, die Adoption, der Einsatz innovativer, neuer Technologien im Innovationsmanagement, eben auch KI. Das Thema, wir sind draufgekommen, weil natürlich jetzt mit dem Aufkommen von der generativen KI, also ich glaube, jeder von uns kennt ChatGPT, diese sozusagen Large Language Models, die Sprachassistenten, ist das jetzt noch einmal neu befeuert worden, weil man eben zum ersten Mal die Möglichkeit hat, einerseits sich in menschlicher Sprache direkt mit einer KI zu unterhalten. Das ist insofern wichtig, weil Kreativität und eigentlich der Wissensaustausch in Kreativprozessen immer über Sprache vermittelt ist. Und das macht es so intuitiv für uns. Deswegen kommt es mit ganz enormen Potenzialen auch daher. Und das zweite Thema ist, jetzt haben wir mit generativer KI zum ersten Mal einen Durchbruch in einer KI-Technologie, die eben auch originär mehr oder weniger kreative, darüber können wir diskutieren, Lösungen entwickeln kann, die mich sozusagen als Sparringspartner auch beflügeln, inspirieren kann mit eigenen Ideen, auf denen ich dann wieder aufsetzen kann. Und das ist was, was es eben von früheren oder von anderen Formen von KI wie Machine Learning und so weiter, wo ich einfach statistisch Daten auswerte und dann selbstständig damit weiterarbeiten muss.
Die Art, wie innoviert wird in Unternehmen, ist ja generell in einem kontinuierlichen Wandel. Mhm. Eine Zeit lang so klassisches Projektmanagement-Denken, ja, man plant alles voraus und wenn man denn nur die Schritte schön abarbeitet, wird am Schluss schon das Richtige rauskommen. Nach meiner Erfahrung ist das schon seit längerer Zeit nicht mehr so. Wo genau kann denn hier die künstliche Intelligenz helfen?
Also wie du richtig sagst, es ist bis heute zumindest in mittleren bis größeren Unternehmen das StageGate-Modell immer noch der Goldstandard. Ja, das kennen wir alle. Wie du sagtest, die Annahme, wir haben eigentlich Innovationsprojekte häufig so gesteuert wie klassische Projekte. Ich habe am Anfang eben meine Planungsanalysephase. Hier versucht man Risiko zu minimieren und dann wähle ich mir die eine Idee aus, von der man eben überzeugt ist, die hat das Markt- und Anwendungspotenzial und ist machbar. Und dann bringe ich die einfach nur in einer sequenziell linearen Abarbeitung sozusagen zum Markt. Wie du richtig sagst, das ist eigentlich völlig entgegen der Natur von Innovation und von Kreativität, weil Innovation heißt auch scheitern und scheitern zulassen und wieder von vorne anfangen und sich in Frage stellen und dass die Erfahrungen wieder einarbeiten und sich so langsam vortasten zu einer Lösung, die dann trägt und marktfähig ist. Was total spannend ist, ist, dass durch KI, was wir bis jetzt sehen in Unternehmensprojekten und auch in der Forschung, tatsächlich dieses Unwort agil nicht so oft verwenden, aber dieses lernorientierte Innovationsmanagement sehr stark unterstützt werden kann, weil ich eben mit dem KI-Tool die Idee im Moment der Entwicklung gleich prototypen kann. Ja, ich kann sofort sagen, entwickel mir dafür ein Business Case, mach mir davon einen visuellen Prototyp beispielsweise. Den kann ich Kunden zeigen, den kann ich Investoren vorlegen. Dann sagen die mir, na, das funktioniert so nicht. Dann gehe ich zurück, entwickel die Idee weiter, kann sie wieder prototypen. Und da senkt die KI sozusagen den Arbeitsaufwand enorm und unterstützt eigentlich dieses iterative Vorgehen. Dieses Durchlaufen mehrerer Phasen in einem wird durch KI, finde ich, was man bis jetzt sieht momentan, vielleicht besser unterstützt als dieses klassisch rational lineare Denken. im Innovationsprozess.
Wenn wir von Entwicklungsprojekten sprechen, da geht es natürlich dann irgendwann auch konkret um technische Inhalte. Aus deiner Erfahrung heraus, wo kann die KI hier helfen? Und wie zuverlässig ist diese Hilfe?
Also ganz das Thema Zuverlässigkeit ist, damit möchte ich vielleicht kurz anfangen, weil die Frage stellt sich immer wieder. Die einen sagen, ich bin begeistert, was ich da bekomme. Die anderen sagen, na bitte, das stimmt hinten und vorne nicht. Es ist nicht vertrauenswürdig, nicht richtig fehlerbehaftet, was da herauskommt. Ganz wichtig ist, generative KI, ChatGPT, ist keine Suchmaschine. Ja, das wird oft verwechselt. Generative KI, ChatGPT, ist super, wenn ich bestehende Informationen verarbeiten möchte. Aber um verlässlich neue Informationen zu generieren, ist es nicht zuverlässig. Jetzt kann ich dir ein Beispiel geben zum ersten Teil deiner Frage, was ich zum Beispiel in der Executive Education gerne mache. Wir nehmen uns bei Amazon 100 Kundenrezensionen von irgendein Consumer-Produkt, 100 Kundenrezensionen, laden die in ChatGPT hinein und sagen, mach mir bitte eine Sentiment-Analyse daraus. Also sind die positiv, sind die negativ? Welche sind positiv, welche sind negativ? Schritt 1. Schritt 2. In den positiven, was gefällt an dem Produkt, in den negativen, was gefällt nicht. Dann im nächsten Schritt, bitte entwickle mir Lösungsansätze aus den Rezensionen, was ich verbessern könnte für die Punkte, die nicht gemocht werden. Und im letzten Schritt, dann noch einmal breiter zu gehen, welche technischen Ansatzpunkte würden sich anbieten, um diese Schwachstellen zu adressieren. Welche technologischen Lösungen könnte man einsetzen? Und das funktioniert erstaunlich gut, ja, weil hier arbeite ich mit bestehenden Informationen. Ich verarbeite bestehende Sprache, bestehende Daten und da ist es unschlagbar. Und das ist zum Beispiel, das, was ich jetzt besprochen habe, ist in 1,5 Stunden möglich. Und da sagen mir dann die Entwicklungsteams aus den Unternehmen, dafür bräuchten wir eigentlich normalerweise 2 bis 3 Monate. Um das zu tun. Und da kommen schöne Impulse raus, an denen man ansetzen kann. Die muss man ausprobieren, die muss man validieren, die muss man prüfen, ob das tragfähig ist. Aber da war schon Feedback dabei, wo selbst gestandene Ingenieurinnen und Ingenieure gesagt haben, wow, daran habe ich nicht gedacht. Das ist tatsächlich spannend. Das ist zumindest ein sehr spannender Impuls, der da rauskommt. Und das ist ein Beispiel, wie man es super gut nutzen kann. Sowas kann man auch automatisieren im Unternehmen, für die eigenen Produkte zum Beispiel.
Da geben sich gleich wieder ganz viele spannende Fragen. Vielleicht noch einmal so eine Präzisierung aus deiner Sicht. Was an diesen Aufgaben macht die KI besonders gut? Und wo ist dann aber die Abgrenzung zum Menschen? Ab wann steigt der Mensch sinnvollerweise ein? Ist seine Kreativität und seine Fähigkeit gefragt?
Ganz wichtige Frage. Und das ist, glaube ich, was sich auch jedes Unternehmen zu Beginn stellen muss. Es gibt grundsätzlich 3 Formen der Mensch-KI-Zusammenarbeit. Das eine ist, ich lasse repetitive Routineaufgaben automatisieren. Zum Beispiel aus Material- oder Produktdatenblättern Informationen extrahieren, zusammenführen, in eine Datenbank eintragen und verarbeiten. Das ist was, das macht uns keinen Spaß. Da sind wir auch kognitiv der Maschine immer unterlegen. Wie jetzt auch mit diesen 100 Rezensionen, die in 2 Sekunden durchzuschauen, das können wir nicht leisten als Mensch. Da kommen wir an unsere Grenze. Dann haben wir den zweiten Teil, das ist die Unterstützung. Das heißt, ich arbeite sequenziell immer wieder mit KI und der Mensch übernimmt dann wieder. Ein Beispiel, was sehr bekannt ist, ist eben im Bewerbungsverfahren. Ich kriege die Lebensläufe, ich frage die KI bestimmte Standardauswertungen, damit kann ich dann in ein Gespräch gehen, aber das Gespräch selber, das muss der Mensch führen, weil da geht es um Empathie, da geht es um situatives Erkennen, Kontextsensitivität. Da ist der Mensch gut. Und die dritte Form ist sozusagen die Augmentation, also das parallele Zusammenarbeiten von Mensch und KI. Das ist zum Beispiel was im Innovationsmanagement ganz spannend ist. Im Kreativprozess kann ich ChatGPT als Beispiel so nutzen wie einen Sparringspartner, dem ich eine Idee vorschlage und ich kriege eine Rückmeldung. Und da kann ich wieder drauf antworten. Und so haben wir praktisch einen Dialogprozess mit der KI, wo wir an einen Punkt kommen, wo man sagt, jetzt haben wir tatsächlich eine spannende Idee ausgearbeitet bis zu einem Punkt und jetzt kommt die menschliche Stärke, wo ich Kontext brauche, wo ich verstehen muss, in welcher Bedeutung, in welcher Anwendung das Sinn ergibt. Bedeutung herstellen kann die KI nicht. Die KI kennt keine Bedeutung oder keinen Anwendungskontext. Das muss der Mensch entscheiden. Und die letzte Frage ist noch das Thema, ist das dann kreativ? Ist die KI kreativ oder ist der Mensch kreativ? Das ist eine heiße Diskussion. Die sozialphilosophische Perspektive wäre, KI kann, solange sie kein eigenes Bewusstsein hat, nie kreativ sein, weil Kreativität immer im Bezug zu einer Umwelt passiert. Also ich beziehe mich als kreativer Mensch auf irgendein Problem, auf eine Kritik an meinem gesellschaftlichen Umfeld oder meinem Unternehmen oder auf ein Problem eben. Und KI kann keine Bedeutung zumessen, wie ich schon gesagt habe. Andere sagen, naja, aber trotzdem werden hier Inhalte generiert, die alle anderen Bedingungen an Kreativität, nämlich neu, mehrwertstiftend, anwendbar erfüllen. Also das ist tatsächlich ein philosophischer Diskurs, der hier zu führen ist. Grundsätzlich würde ich generativer KI diese problemlösende Kreativität durchaus zuschreiben.
Jetzt haben wir den Faktor Mensch ein bisschen herausgearbeitet, also wo die Stärken der menschlichen Arbeit an diesem Kreativprozess sind. Welche Anforderungen stellt dann das an diese Menschen, also an Entwickler, an Ingenieure, an Beteiligte an diesem Innovationsprozess, wenn es um dieses Sparring geht, wenn es um dieses konkrete Zusammenarbeiten, diese Augmentation mit der KI geht? Was brauchen die Leute? Was haben sie vielleicht schon von sich aus mit dabei, weil es gewisse Dinge uns Menschen liegen? Ja. Und wo sind die Deltas aus deiner Sicht?
Ganz spannende Frage. Also klar, die haben wir jetzt ja auch im EU-AI-Act, Artikel 4, die technischen Kompetenzen, also ein Verstehen der KI. Was kann KI? Was sind die Stärken der KI? Was sind die Stärken von uns als Mensch? Auch ein Grundverständnis für die Funktionsweise ist, glaube ich, ganz entscheidend, um sinnvoll damit umgehen zu können, um auch zu wissen, wo sind die Grenzen. Die letztendliche Überprüfung immer bei uns Menschen liegt, momentan liegen muss. Das sind die technischen Voraussetzungen, die man mitbringen muss, in dem Sinne die technisch-kognitiven Kompetenzen. Wenn es um die soziale Kompetenz geht, das ist ganz spannend, da gab es Experimente zum Beispiel mit Radiologen bei der Brustkrebserkennung oder verschiedene Auto-KI-unterstützte Interpretation von Röntgenbildern. Also wirklich eine hochqualifizierte Berufsgruppe. Und es war interessant zu sehen, wenn die KI, also wenn die eigene Unsicherheit hoch ist, wenn man sagt, okay, da bin ich selber nicht sicher und das gebe ich zu und ich gestehe mir ein, dass ich jetzt gerade auch nicht sicher bin, ob diese Veränderung im Röntgenbild bösartig ist oder nicht, wird die KI-Meinung mit einer höheren Wahrscheinlichkeit akzeptiert und aufgenommen. Wenn ich mir relativ sicher bin, dass das keine bösartige Veränderung ist und die KI kommt zu einem anderen Ergebnis, negiere ich das. Dann sage ich, ja, da hat die KI einen Fehler gemacht. Ja, da ist sie unzuverlässig. Das heißt, für dieses Zusammenspiel, glaube ich, müssen Beschäftigte auch die Bereitschaft entwickeln, sich selbst in Frage zu stellen und eben auch vielleicht diese Perspektive, die KI damit hineinbringt, auch vielleicht die abweichende Bewertung oder die abweichende Meinung, zumindest konstruktiv zu akzeptieren und damit zu arbeiten. Es kann sich am Schluss falsch herausstellen, aber ich muss es akzeptieren und ich muss mich darauf einlassen. Sonst funktioniert es wie in diesem Setting eben nicht. Ich bin neulich in dem Zusammenhang auf einen netten Cartoon gestoßen, wo ein Mensch vor dem Computer sitzt und sagt, it can't be fake news because it's what I think. Ja, also so nach dem Motto, wenn KI, wenn die Maschine uns bestätigt, akzeptieren wir es, wenn sie uns widerlegt oder eine andere Meinung sozusagen hineinbringt, dann tendieren wir dazu zu sagen, das bringt nichts, das ist nichts. Und ich glaube da, das hat aber auch was mit Innovationskultur zu tun, generell im Unternehmen. Wir müssen Räume schaffen, wo wir solche offenen Dialoge auch mit KI zulassen und wo wir sagen, okay, wir haben hier zwei verschiedene Perspektiven, jetzt müssen wir damit arbeiten und schauen, was stimmt oder was ist in dem Fall richtig oder anwendbar. Wenn wir Menschen uns nicht darauf einlassen, wird es nicht funktionieren. Dann werden wir diese Kreativpotenziale werden wir uns schwerer tun.
Dann werden die Unternehmen im Vorteil sein, die Menschen haben, die sich darauf einlassen, über kurz oder lang, nehme ich an.
Vielleicht kann man es noch ein bisschen allgemeiner fassen. KI an sich ist kein Wettbewerbsvorteil, ja, im strategischen Sinne, weil es ist nicht selten und es ist nicht sozusagen exklusiv. Jeder meiner Wettbewerber kann diese Tools nutzen und nutzt sie. Letztendlich ist entscheidend, was die Menschen im Unternehmen damit tun. Habe ich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sich beflügeln lassen, die sozusagen gelernt haben, dass sie kreativ sich entfalten können, dürfen, dass das gewünscht ist, dass sie Perspektivenwechsel einnehmen können, dass sie das auch zulassen und dann auch in der Lage sind, eben vielleicht auch Ideen, die dann entstehen und die vielleicht völlig der eigenen Meinung oder diesem Mindset im Unternehmen entgegenstehen, offen entgegenzutreten, zu prüfen und damit zu arbeiten. Und ich glaube, also Sachen zu sehen, die anderen in der KI-Anwendung nicht sehen oder nicht sehen wollen oder die man nicht sehen darf. Und wenn ich das schaffe, so eine Innovationskultur im Unternehmen zu schaffen, dann wird die KI im Zusammenspiel mit meinen Mitarbeitenden zum Wettbewerbsvorteil, sonst nicht.
Aus deiner Erfahrung heraus, wie ist denn hier der Status quo? Einerseits in Unternehmen, ich weiß, dass man es nicht pauschal sagen kann, aber vielleicht so ein bisschen eine Bandbreite, was die Bereitschaft der Unternehmen betrifft, diese Art des Arbeitens zuzulassen, aber auch der Mitarbeiter, der Menschen, die das dann auch tun müssen. Wie sieht es denn da aktuell aus?
Also momentan, wie gesagt, ich bin völlig dabei, das dürfte man nicht pauschalieren. Ich kann gleich noch ein bisschen was zur Bandbreite sagen, aber grundsätzlich, wenn ich schätzen müsste, so statistisch 8 von 10 Unternehmen, da dominiert momentan eher der, und das ist völlig in Ordnung, der erste Schritt der KI-Implementierung, nämlich die Automatisierung oder die Rationalisierung. Also sprich Routine, Standardaufgaben an die KI zu übertragen, zu digitalisieren. Und das ist auch, wie gesagt, völlig in Ordnung, wenn man das als Reifegradmodell versteht, wo man sagt, ich werde als Unternehmen nicht vom Nicht-User über Nacht zum Proficient-User. Ja. Das ist illusorisch, weil, wie ich sagte, da ist auch eine unternehmenskulturelle Entwicklung damit verbunden. Von daher, aber ich glaube, da stehen wir momentan in den meisten Fällen noch. Es gibt einzelne Unternehmen tatsächlich, wo wir im Bereich der Produktentwicklung schon in so ein kollaboratives Settings gehen, zum Beispiel in der Ideenentwicklung oder auch im Prototyping. Sozusagen da, wo das entsprechend auch organisatorisch begleitet wird und sozusagen auch die Arbeitsstruktur, die Arbeitsbedingungen entsprechend angepasst wird, da funktioniert das auch sehr gut und da sagen auch die Mitarbeiter, sie sehen den enormen Benefit davon aus diesem sozusagen Superhuman Teams, aus diesen Teams aus Menschen und KI, ja, in Kreativprozessen. Ansonsten glaube ich, in der Breite überwiegt nach wie vor eine gewisse Zurückhaltung gegenüber KI bei den Beschäftigten. Es dominiert hier nach wie vor, glaube ich, die Befürchtung, dass man ersetzt wird, dass man sozusagen das jetzt mit, ich sag mal, in der Vergangenheit mit der Automatisierung haben wir ja zuerst die Muskelkraft ersetzt von Menschen, dann Sachen wie Genauigkeit oder routinemäßige Abarbeitungen. Und jetzt sind wir mit generativer KI, auch mit kreativem Einsatz zum ersten Mal daran, dass wir sagen, das, was uns noch geblieben ist als Mensch, unser Gehirn, wird jetzt auch noch teilweise sozusagen ersetzt. Also Domänen, wo man dachte, die sind immer dem Menschen vorbehalten, wie Kreativität, werden jetzt tatsächlich auch teilweise durch KI nicht ersetzt, aber erweitert und unterstützt. Und ich glaube, das ist auch eine gesellschaftliche oder eine, wie soll ich sagen, vielleicht auch, was macht den Mensch in letzter Instanz aus in Zukunft? Und ich glaube, da rüttelt die KI momentan etwas am Selbstverständnis von uns. Und das müssen wir neu finden, neu definieren. Und da sehe ich momentan noch einen Weg zu gehen, um zu einer breiteren Akzeptanz und zu einem eher unvoreingenommenen Umgang mit der Technologie zu kommen bei vielen Beschäftigten.
Ja, Unvoreingenommenheit wäre eigentlich, denke ich, in den meisten Fällen eine gute Eigenschaft. Man stellt allerdings fest, dass sich Menschen damit teilweise wirklich schwer tun, unvoreingenommen zu sein. Man hat halt relativ schnell zu allem eine Meinung.
Ja, genau. Und das sind halt auch teilweise Erfahrungen aus der Vergangenheit, Ne? Also ich meine, das ist auf der volkswirtschaftlichen Ebene, haben Technologien im Saldo letztendlich bis jetzt nie Jobs zerstört, sondern es sind eigentlich immer neue entstanden. Aber natürlich für den Einzelnen, die Einzelne, die jetzt aufgrund von KI im Sinne von einer Routinearbeit ersetzt wird, ich sag mal Webseitenprogrammierer, ja, das ist eine typische Tätigkeit, wo die Mehrheit der Expertinnen davon ausgeht, in den nächsten Jahren, das wird durch KI mehr oder weniger ersetzt, weil es einfach eine repetitive, automatisierbare Tätigkeit ist. Der Einzelne hat davon nichts, ja, für den ist es eine Bedrohung. Und wahrscheinlich wird auch ein Weg sein, hier von Unternehmen neue Entwicklungspfade aufzuzeigen und die Beschäftigten auch mitzunehmen und zu sagen, du, es geht nicht darum, dich hier zu ersetzen oder wie auch immer, sondern im Gegenteil, es bieten sich für dich vielleicht spannendere Möglichkeiten, spannendere Entwicklungspfade, vielleicht auch neue Berufsbilder, neue Tätigkeitsbereiche, die vielleicht sogar deinen Talenten und deinem Können, deinen Kompetenzen noch mehr entsprechen oder wo man Sachen hinentwickeln kann, ja, wo du dich auch selbst persönlich weiterentwickeln kannst. Das wird vielleicht auch noch, da ist auch noch ein Weg zu gehen, eben positiv als Unternehmen damit umzugehen und das auch den Beschäftigten zu kommunizieren.
Du hast mir jetzt fast meine letzte Frage schon im Vorfeld beantwortet, nämlich was konkret würde man Unternehmen, in unserem Fall jetzt vielleicht konkret mittelständischen Unternehmen, raten, empfehlen, wie sie damit umgehen sollen. Dinge hast du schon gesagt. Vielleicht, wenn wir das nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil dann haben wir auch einen wirklich schönen, positiven Abschluss.
Unbedingt.
Der meiner Meinung nach dem Thema auch würdig ist, weil wenn man es richtig macht, ist es definitiv eine Verbesserung für ganz, ganz viele.
Absolut, gerne. Viele Unternehmen haben jetzt die erste Phase an Experimentieren und mal ausprobieren und spielerisch sich damit auseinandersetzen, glaube ich, hinter sich. Von daher ist es jetzt sicherlich im ersten Schritt die Zeit, eine zumindest in Eckpunkten rudimentäre KI-Strategie sich zu überlegen. Also sprich, was sind die Anwendungsfelder in unserem Unternehmen, wo wir Stand heute sinnvoll KI pilotieren können, wo wir es ausprobieren wollen. Und hier wäre mein Rat, auch immer in Prozessen zu denken, nicht in Tätigkeiten, in Prozessen. Das war ein Fehler, den man bei Industrie 4.0 oft gemacht hat. Ich habe Produktionsbereiche optimiert, aber das Warenlager nicht. Und damit habe ich dann sozusagen die positiven Effekte, die ich in einem Bereich generiert habe, an der anderen Stelle wieder verloren. Deswegen also in einem Prozess denken, zum Beispiel Bewerbungsprozess. Wo kann ich in unserem Bewerbungsprozess, welche Schritte könnte man durch KI im ersten Schritt zum Beispiel automatisieren? Das wäre sowas. Oder in unserem Beschaffungsprozess oder im Kundenberatungsprozess. Welche Schritte da drin würden sich für KI anbieten? Dann die nächste Frage, die man sich stellt, ist eben, welche Form? Ist es im ersten Schritt eine Automatisierung? Ist es im zweiten Schritt eine sequentielle Zusammenarbeit von KI und Mensch? Oder ist es im dritten Schritt die Kollaboration direkt, die Zusammenarbeit? Das ist die nächste Frage, die man sich stellen muss. Dann kommt sozusagen natürlich die technische Umsetzung. Hier brauche ich Partner. Da können wir eben im DEH West, sind wir hier, glaube ich, eine gute Anlaufstelle, um Partner zu vermitteln auch, die die technische Implementierung machen können. Also, was ist die richtige KI-Technologie? Brauche ich eine Inhouse-Lösung oder eine Cloud-Lösung? Wie schaut mein Data Warehouse, wie schaut der Data Lake aus? Welche Daten habe ich? Welche Qualität haben die Daten und so weiter? Auch was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir beachten müssen? Ja? Ist das eine Hochrisikoanwendung nach AI Act oder nicht? Das sind Fragen, die zu klären sind. Und dann am Schluss noch die organisatorische Dimension zu sagen, wie verändern sich jetzt die Prozesse, wenn die KI implementiert wird? Also muss ich bestimmte KPIs anpassen, also Key Performance Indicators, Leistungsindikatoren, muss ich für meine Beschäftigten, welche Kompetenzen brauchen sie, wo muss ich sie schulen, wo muss ich sie weiterentwickeln, wie muss ich auch die Anreizsysteme verändern möglicherweise, was heißt dann noch gute Leistung meiner Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, wenn KI dabei ist, wie definiere ich dann gute Leistung für den Mensch? Wie definiere ich aber auch gute Leistung für die KI? Und das sind so, also ich sag mal, jetzt so als für die nächsten 2 Jahre, glaube ich, sind das genug Aufgaben, die da zu beantworten sind, ja, in diesen 4-5 Schritten.
Vielen herzlichen Dank für diese Zusammenfassung. Bringt sehr gut auf den Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Kontakt aus dem heraus auch entsteht, wo da noch nachgehakt wird. Mir würden auch noch einige Fragen einfallen, aber leider, leider ist unsere Zeit schon vorbei. Oliver, vielen herzlichen Dank. Es war sehr, sehr interessant und ich hoffe, wir werden in absehbarer Zeit vielleicht einmal ein Update zu dieser Thematik machen können. Würde mich sehr, sehr gerne freuen.
Ja, würde mich auch sehr freuen. Rudi, vielen Dank nochmal für das nette Gespräch und die Einladung und die Möglichkeit, heute darüber zu sprechen. Und ich kann das nur unterstreichen, bei Fragen, bei Interesse jederzeit gerne Kontakt aufnehmen. Dafür sind wir da. Würde mich sehr freuen, wenn wir da drauf aufbauen und vielleicht bald die Möglichkeit haben, das zu vertiefen.
Das werden wir ganz sicher machen. Oliver, vielen, vielen Dank.
Danke, Rudi.
Gefördert im Rahmen des FFG-Programms Digital Innovation Hubs in Österreich vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.